Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Am Gericht vom Schwäbischen Tagblatt. Mein Name ist Lorenzo Zimmer, Redakteur beim eben genannten Schwäbischen Tagblatt. Und mir gegenüber sitzt, wie schon gewohnt, mein Kollege Jonas Bläser, Gerichtsreporter des Hauses. Hallo Jonas.
Hallo Lorenzo.
In unserer dritten Folge wollen wir uns einem besonderen Fall zuwenden, der es beweist, was wir auch schon angekündigt haben. Bei unserem Podcast soll es nicht immer nur um die schweren, um die großen, um die besonders blutigen oder gewalttätigen Verbrechen gehen, sondern es kann auch in ganz kleinen Fällen ums große Ganze gehen. Und das beweist dieser Fall aus Tübingen. Jonas, du hast ihn uns mitgebracht. Worum geht's?
Heute geht es darum, dass man nicht unbedingt Waffen oder große Mengen Drogen braucht, um vor Gericht zu landen, sondern manchmal reicht auch schon ein Filzstift und ein Anwohnerparkausweis.
Das klingt ja schon mal spannend. Und noch ein weiterer kleiner Teaser zu dieser Folge. Es landet auch noch ein Anwalt auf der Anklagebank. Vielleicht steigen wir einfach direkt ein. Erzähl doch mal, worum geht's?
Ganz kurz, es ist natürlich so, in Tübingen gibt es ja eine juristische Fakultät, eine alte und große. Da werden pro Jahr ungefähr 2600 Studierende in Jura ausgebildet. Es ist also nicht so ganz unwahrscheinlich, dass auch jemand, der Teil der Rechtspflege ist, vielleicht mal auf der Anklagebank landet.
Rein statistisch gesehen.
Und in diesem Fall geht es darum, der beginnt eigentlich mit einem freudigen Ereignis für den späteren Angeklagten. Er hat sich nämlich ein neues Auto gekauft.
Oha.
Jetzt ist es so, Tübingen hat eine relativ rigide Parkplatzverwaltung. Mhm. Die Preise sind jetzt auch nochmal kräftig erhöht worden zuletzt, was ja auch für bundesweite Diskussionen gesorgt hat. Jedenfalls ist es nicht ratsam, ohne einen Parkschein oder eben einen Anwohnerparkausweis in einer entsprechenden Zone zu parken.
Ich würde auch sagen, dass Strafzettelsystem in Tübingen funktioniert ganz gut, also man kriegt sehr leicht einen Strafzettel.
So ist es. Nun hat also unser Anwalt sich ein neues Auto gekauft und das war Anfang des Jahres. Er hatte also seinen Anwohnerparkausweis, für den er ganz regulär bezahlt hat, schon bekommen. Nur auf diesem Parkausweis stand das Kennzeichen seines alten Autos.
Und für das neue Auto hatte er ein neues Kennzeichen bekommen.
Ganz genau. Daraufhin hat er bei der Stadt angerufen und hat gesagt, er hätte gern, dass sie ihm auch seinen veränderten Parkausweis zuschicken.
Also der bekam jährlich, sein altes Auto hatte der schon eine Weile, bekam jährlich am Anfang des Jahres seinen neuen Parkausweis per Post, hat den sich in die Windschutzscheibe gelegt und konnte vor seinem Haus bequem parken.
Und das hat natürlich jahrelang keinerlei Probleme verursacht. So. In diesem Fall wollte er aber gern, dass die Stadt ihm eben den neuen zusendet und da hat er angerufen und die haben dann zu ihm gesagt, nein, nein, so ginge das nicht. Da müsse er vorbeikommen, wenn er einen neuen Parkausweis beantragt für ein anderes Auto und müsse den abholen.
Die haben ihm also gesagt, den jährlichen, den wir sowieso einmal jährlich neu ausstellen, den schicken wir Ihnen zu. Wenn Sie jetzt innerhalb des Jahres darüber hinaus einen neuen brauchen, dann müssen Sie den abholen.
Okay. Genau. Das hat er aber nicht eingesehen, weil er fand, die könnten ihm den einfach zuschicken. Und da sie das nicht taten, hat er sich gedacht, gut, was mache ich, damit ich kein Knöllchen bekomme? Und hat zu einem Filzstift gegriffen und hat einfach das neue Kennzeichen über das alte geschrieben und hat den vorne in sein Auto gelegt.
Und sich dann auf den Parkplatz gestellt.
Nur kam dann eben tatsächlich jemand vorbei und hat es gesehen, jemand von der Stadt, und hat beschlossen, dass das ja falsch ist, weil er hat gesehen, an diesem Parkausweis ist was verändert worden und hat ihm daraufhin ein Knöllchen ausgestellt.
Also einen ganz normalen Strafzettel, parken ohne Parkausweis.
Ganz genau. Ich weiß nicht, was es gerade kostet. Früher waren es 15 Euro.
25, so 15 bis 25
Euro. Um den Dreh. Jedenfalls hat der Anwalt dann beschlossen, dass er das Knöllchen selbstverständlich nicht bezahlt, denn er hat ja einen Anwohnerparkausweis, für den er auch schon bezahlt hat. Er ist also parkberechtigt. Mhm. Und so landete das Ganze in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren. Er hat Einspruch eingelegt und das landete beim Amtsgericht.
Das heißt, zunächst mal ging es gar nicht darum, dass er irgendwas auf seinem Parkausweis mit Filzstift geschrieben hat. Es ging einfach nur darum, dass er ohne einen gültigen dort geparkt hat. Dafür sollte er bezahlen.
Dieses ganze Verfahren landete dann eben bei einem Richter, der hat sich das angeguckt und hat festgestellt, Moment mal, hier ist ja was verändert worden mit einem Stift, und hat das Ganze an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Die solle doch mal prüfen, ob da nicht vielleicht ein Fall von Urkundenfälschung vorliegt.
Aha, da wurde also aus der vermeintlichen Ordnungswidrigkeit dann eine potenzielle Straftat oder etwas, was vor Gericht kommt.
Die Staatsanwaltschaft hat es auch so gesehen und jetzt hören wir an dieser Stelle erstmal den Paragraphen.
Das sagt das Gesetz. Paragraph 267. Urkundenfälschung. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.
Wir haben also gehört, es geht darum, dass jemand eine Urkunde verändert, die im Rechtsverkehr benutzt wird und dass er sie benutzt im Rechtsverkehr und dass das eben strafbar ist und auch schon der Versuch. Also kam es dann tatsächlich zu einer Anklage und unser Anwalt saß als Angeklagter im Saal 10 des Tübinger Amtsgerichts unter dem Vorwurf der Urkundenfälschung.
So schnell können sich die Rollen dann tauschen. Das war für ihn sicher eine sehr ungewohnte Situation, ne?
Davon gehe ich auch aus und er hat sozusagen die Doppelrolle eingenommen, denn es gibt ja am Amtsgericht keinen Anwaltszwang, da darf sich jeder selbst verteidigen.
Ah ja.
Das kann sich ändern, wenn der Vorwurf entsprechend schwer ist, kann man einen Pflichtverteidiger beigeordnet bekommen, aber das war in diesem Fall ja, da war der Verteidiger ja schon da. Also hat er sich selbst verteidigt.
An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinter stehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de/amgericht vorbeischauen, denn dort stellen wir für euch alle Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich auch lesen.
Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, die jeder ohnehin bezahlen muss, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt.
Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne Jonas?
Ganz genau, für alle Hörerinnen und Hörer von Am Gericht gibt es den Gutscheincode Am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten 2 Monate des Webabos für jeweils 1 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.
Einfach beim Abo-Abschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen.
Jetzt entbrannte also ein Streit vor Gericht, ob denn überhaupt eine Urkundenfälschung vorliegt oder nicht.
Um das Knöllchen, um die Ordnungswidrigkeit des Falschparkens ging es jetzt in dem Moment dann gar nicht. Das hat er das bezahlt oder?
Nee, das hat er natürlich nicht bezahlt. Aber jetzt ging es ja auch nicht mehr ums Knöllchen, sondern um den viel schlimmeren Vorwurf, nämlich den der Urkundenfälschung. Mit diesem Vorwurf hat die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erwirkt. Das funktioniert folgendermaßen. Ganz viele Verfahren landen gar nicht wirklich in der öffentlichen Verhandlung, wenn es kleinere Sachen sind, sondern dann schaut sich die Staatsanwaltschaft die Aktenlage an und entscheidet, naja, das ist ein klarer Fall. Wir gehen davon aus, dass das der Beschuldigte genauso sehen wird. Wir nehmen also mal an, der hätte gestanden, was dann sozusagen bei der Strafzumessung, also wie die Strafe ausfallen soll, schon eingepreist wird. Geht zum Amtsgericht und sagt, wir hätten gern einen Strafbefehl in einer bestimmten Höhe, beantragen den. Dann guckt der Richter drauf oder die Richterin, schaut sich das an und sagt, sehe ich genauso, ich erlasse einen Strafbefehl. Wenn die Person, die den bekommt, den akzeptiert, war es das. Es gibt keine öffentliche Verhandlung, das Verfahren ist abgeschlossen, die Person muss ihre Strafe zahlen oder die sonstige Sanktion, die da drin ist. In der Regel sind es Geldstrafen und dann ist die Sache erledigt.
Das soll die Justiz also gewissermaßen entlasten, das soll verhindern, dass jeder Kleinkram vor Gericht kommt.
Und auch unnötige Anwaltskosten entstehen. Nun ist ja unser Beschuldigter selbst Anwalt und der war damit nicht einverstanden. Der hatte auch kein Geständnis, Fiktion, die man annehmen könnte, sondern der war gänzlich anderer Ansicht. Der war nämlich der Ansicht, dass er sich keinesfalls einer Straftat schuldig gemacht hat und hat Einspruch eingelegt. Und damit kam es zur öffentlichen Verhandlung.
Aber er hat den Parkschein ja verändert. Also da müssen wir jetzt gleich drauf eingehen, ob er jetzt sich schuldig gemacht hat oder nicht. Das heißt, wir kommen zur Verhandlung.
Im Saal 10 des Tübinger Amtsgerichts, den der Verteidiger der, also der Rechtsanwalt, der auch als Verteidiger arbeitet, natürlich bestens kennt. Und normalerweise sitzt er eben neben dem Angeklagten. In diesem Fall war er eben beides in einer Person. Der hat natürlich gesagt, ich bin selbst Jurist genug und setze mich mit diesem Vorwurf auseinander.
Der hat das möglicherweise, das ist jetzt immer eine Mutmaßung von mir, auch als Herausforderung verstanden, sich da zu rechtfertigen selbst. Das ist, also vielleicht hat er es ja auch sportlich gesehen und gedacht, das mache ich jetzt selber, oder? Was meinst du?
Also mein Eindruck war, dass er durch den Vorwurf getroffen war, dass er ihn schlichtweg für komplett falsch hielt und dass er fand, so geht's nicht. Und er hatte Kampfgeist, das auf jeden Fall. Mhm. Ob er es sportlich gesehen hat, ich glaube, da fehlt dann doch der Abstand, wenn man selber auf der Anklagebank sitzt.
Na gut, aber zum Thema so geht's nicht. Also wenn ich ihn jetzt hier sitzen hätte, dann würde ich gleich sagen, ja gut, aber mit dem eigenen Stift den Parkausweis modifizieren, so geht's natürlich auch nicht, ne?
Also das hat er unumwunden eingeräumt. Der hat gesagt, ja, selbstverständlich habe ich diesen Parkausweis verändert. Und dann ging es aber schon darum, erstens, ist es denn überhaupt eine Urkunde, nur weil es was ist, was die Stadt ausstellt? Und was bei dem Paragraphen dazukommt, ist, dass es eine Täuschungsabsicht braucht. Das bedeutet, man muss eine Urkunde so verfälschen, dass man jemand anderen über den Inhalt täuscht. Das war etwas, wo er sagt, das lag ja nie in seiner Absicht.
Also jetzt gehen wir mal kurz auf die Täuschungsabsicht ein. Das ist ja ein wichtiger Punkt für diesen Fall. Hätte er keine Parkberechtigung gehabt, aber sich eine selbst gemalt, die täuschend echt aussieht, dann wäre die klare Täuschungsabsicht, ich darf hier nicht parken, ich möchte aber den Anschein erwecken, als dürfte ich hier kostenlos parken. Klare Täuschungsabsicht. In dem Fall hatte er einen Parkausweis bezahlt, zwar für ein anderes Auto, aber für sein Auto, und das andere Auto hatte er verkauft. Das heißt, er stand tatsächlich nur mit einem Auto auf einem Parkplatz und für einen Parkplatz hatte er auch bezahlt. Also würde ich als Laie jetzt sagen, Täuschungsabsicht, mindestens ein Fragezeichen dahinter.
Ja, so hat er eben auch argumentiert. Er hat gesagt, naja, ich bin ja berechtigt, da zu parken.
Genau.
Das heißt, ich habe nicht etwas vorgetäuscht, was nicht mein Recht gewesen wäre. Das war die eine Argumentation. Die zweite war, wie gesagt, handelt es sich überhaupt um eine echte gültige Urkunde oder ist der Beweiszweck der Karte nur, dass sein altes Auto dort parkberechtigt gewesen wäre? Und dann hat er so argumentiert, dass er gesagt hat, ja, das alte Auto, das war ja weg. Damit ist der Beweiszweck dieser, wenn es überhaupt einen gab als Urkunde, ja erloschen. Also er hat es so argumentiert, dass er gesagt hat, seit es den Wagen mit dem Kennzeichen nicht mehr gab, war es keine echte Urkunde mehr. Wäre das Auto in einen Abgrund gestürzt, dann hätte ich den Zettel auch wegwerfen können.
Ich verstehe. So. Das heißt, die Argumentation ist, ganz kurz zusammengefasst, die Urkunde ist in dem Moment erloschen, wo das Auto nicht mehr mit dem Kennzeichen in seinem Besitz war. Und deswegen hat er das Textstück, das er verändert hat, war schon keine Urkunde mehr in dem Moment, wo er sein altes Auto verkauft hatte. Das war das zweite Argument.
Ganz genau. Und dann hat er gesagt, naja, zum Tatbestand gehört ja, wie gesagt, die Täuschungsabsicht. Er hätte gar niemanden täuschen wollen, sondern er hat das ja nur da reingelegt, dass die städtischen Mitarbeiter sehen, dass er kein Knöllchen braucht, weil er ja schon dafür bezahlt hat. Und er sei ja davon ausgegangen, dass das ja wohl eindeutig erkennbar ist, dass nicht die Stadt diese Urkunde so verändert hat, mit durchgestrichen und Filzer drüber geschrieben, sondern dass ja völlig klar sei, dass es hier nicht um eine städtische Urkunde geht, sondern prinzipiell einfach nur um den Hinweis, hier müsst ihr kein Knöllchen geben. Er hat dann so argumentiert, dass er gesagt hat, das ist doch super klar gewesen. Die müssen, so hoffe ich doch, also die städtischen Mitarbeiter, lesen und schreiben können. Und einen solchen Blödmann, der glaube, dass die Stadt neuerdings einfach über eine Urkunde mit Filzer drüber schmiere, den gäbe es bei der Stadt auf gar keinen Fall. Also trifft der Vorwurf rechtlich nicht zu.
Darf ich dich mal kurz was fragen, Jonas? Warum ist der Mann nicht einfach aufs Amt gegangen und hat sich seinen neuen Parkausweis aushändigen lassen?
Gut, das hätte er natürlich ein bisschen früher machen können, da sind wir uns einig. Ich habe auch mal geguckt, zwischen seiner Kanzlei und der zuständigen Ausgabestelle liegen ungefähr 500 Meter.
Nein.
Aber dem ging es, glaube ich, zu Beginn erstmal ums Prinzip, dass er findet, wenn er den schon bezahlt, dann können sie ihm den auch zuschicken. Und das haben sie eben nicht gemacht. Dass das Ganze vor Gericht gelandet ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass es ein Knöllchen gab, dass ein Richter gesehen hat, das könnte eine Urkundenfälschung sein, eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt das entschieden hat. Und dann war das ganze Geschehen ja sozusagen schon aufgegleist. Also da hätte er jetzt nur noch durch eine Zahlung von, ich glaube, wir haben die Summe vorhin gar nicht genannt, der Strafbefehl ging über 3.000 Euro, hätte er da rauskommen können.
Also das war das vom Gericht ohne Verhandlung festgesetzte Bußgeld.
Und das hat er natürlich dann gleich dreimal nicht eingesehen. Und die Staatsanwaltschaft blieb aber dabei, dass es eine Urkundenfälschung sei. Die haben aus ihrer Sicht genauso einfach argumentiert. Mhm. Die haben nämlich gesagt, die Karte ist zum Beweis bestimmt, dass der Nutzer nicht jeden Tag einen Parkschein ziehen muss. Ihr Inhalt wurde verändert. Dazu war der Anwalt nicht berechtigt. Also ist es eine Fälschung.
Dem kann man auch folgen, ja.
Dann war es so, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, naja gut, vielleicht unterbrechen wir jetzt mal. Vielleicht möchte sich der Angeklagte ja darauf besinnen, ob er nicht doch einfach den Strafbefehl bezahlt.
Ich tippe mal auf Nein.
Er hat dann ziemlich deutlich gesagt, auf gar keinen Fall, da möchte ich lieber schön verurteilt werden. Und hat auch schon klargemacht, dass er auf jeden Fall eine Instanz höher gehen wird. Dass er in Berufung gehen wird und er will, dass es dann vom Landgericht entschieden wird.
Also ihm dämmerte schon, er könnte hier möglicherweise mit einer Urkundenfälschung rausgehen.
Das hat ihm der Amtsrichter auch schon klargemacht. Er hat nämlich noch versucht, den von ihm hochgeschätzten Anwalt zum Einlenken zu bewegen und hat gesagt, wir alle erleben Dinge, die wir als unsinnig empfinden. Ob das Verwaltungsgebaren bürgerfreundlich war, sei einmal dahingestellt. Aber warum sind Sie denn nicht einfach hingegangen, dass Sie sich daran so verbeißen? Das ist es nicht wert.
Genau, also die Frage habe ich ja eben auch gestellt. Genau, ihm ging es eben ums Prinzip, das hast du ja erwähnt.
So ist es. Also ging die Verhandlung ganz normal weiter. Die Staatsanwaltschaft hat dann 20 Tagessätze zu jeweils 100 Euro verlangt und ist sozusagen ein bisschen drunter geblieben. Er hat natürlich einen Freispruch beantragt, der Anwalt, und das Gericht hat ihn dann letztlich verurteilt wegen Urkundenfälschung zu 20 Tagessätzen à 75 Euro und hat festgestellt, dass die Urkunde, also der Anwohnerparkausweis, formaljuristisch nur für das alte Auto gegolten hätte. Und durch das Überschreiben habe er den Eindruck erwecken wollen, dass der Anwohnerparkausweis auch für das neue Auto gilt. Das hätte aber nicht zugetroffen. So, damit war sozusagen Instanz 1 durch. Wir haben eine Staatsanwaltschaft, die mit dem Urteil sehr gut leben kann, und wir haben einen Angeklagten, der damit überhaupt nicht leben konnte.
Das kann ich mir vorstellen. Er ist jetzt, du hast es gerade gesagt, darauf möchte ich ganz kurz eingehen, 20 Tagessätze ab 75 Euro, das heißt, er ist jetzt am Ende bei 1.500 Euro Bußgeld gelandet. Das ist ein bisschen weniger als im Strafbefehl ursprünglich vorgesehen.
In diesem Fall ist eine Geldstrafe, kein Bußgeld.
Ah, ja.
Aber ja.
Und dass das geringer war als der Strafbefehl, das liegt an seinen Einkommensverhältnissen. Die waren dann besser geklärt. Das hast du mir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, oder?
Das kann, also es gibt verschiedene Gründe. Der Richter ist ja sozusagen in seiner Strafzumessung frei. Also jetzt nicht gänzlich frei, es gibt natürlich schon Korrektore, aber in dem Fall war für ihn halt klar, er stuft es auch nicht so hoch ein, wie der ursprüngliche Strafbefehl war.
Aber der Angeklagte hat auf jeden Fall für sich eine gewisse Verbesserung erwirkt mit diesem ersten Verfahren, also er hätte sozusagen eigentlich 3.000 Euro zahlen müssen, war dann zu 1.500 Euro verknackt, in Anführungsstrichen.
Ja, und in seinen Augen war das, davon gehe ich mal fest aus, überhaupt keine Verbesserung, weil es war immer noch eine Verurteilung für einen Tatbestand, den er überhaupt nicht eingesehen hat. Mhm. Er hat gesagt, ich bin unschuldig. Ich habe keine Urkundenfälschung begangen. Also,
zweite Instanz.
Das Ganze eine Etage höher. Das ist in der Dopplerstraße tatsächlich so, dass im Erdgeschoss das Amtsgericht sitzt und das Landgericht eine Etage höher. Und genau dort wurde dann wieder verhandelt. Diesmal hat sich unser Anwalt einen Verteidiger geholt. Und da hat er sich auch nicht irgendeinen geholt, sondern einen emeritierten Strafrechtsprofessor, der auch als Anwalt arbeitet.
Unter Anwälten kennt man sich.
Ja, also man kann vielleicht noch dazu sagen, er ist auch schon in den 70ern. Das ist jetzt kein Jungspund. Der kennt natürlich viele Kollegen, die auch anderweitig noch Karriere gemacht haben, sehr gut. Und er hat sich dann eben einen, es war kein Tübinger Professor, aber einen emeritierten Strafrechtsprofessor als Rechtsbeistand geholt.
Also sehr viele Anwälte an diesem Tag im Gerichtssaal.
Mit kleinen Nicklichkeiten, was das angeht, ging es dann auch schon los. Der Anklagevertreter war derselbe wie in der ersten Instanz. Vor Gericht tragen die Organe der Rechtspflege, also die Anwälte und die Staatsanwälte und auch die Richter, tragen Roben. Und der Anwalt saß also auf der Anklagebank neben seinem Verteidiger und trug auch eine Robe.
Die hat er, weil er Anwalt ist.
Nur in diesem Fall war er ja nicht als Anwalt da, sondern als Angeklagter.
Oha.
Das Verfahren ging also schon mal damit los, dass der Staatsanwalt gefordert hat, dass er seine Robe auszieht. Denn er habe keine Sonderrechte und er sei ja der Angeklagte und nicht der Verteidiger und so geht's nicht.
Also würde ich jetzt erstmal, wenn ich nicht in der Robe vor Gericht erscheinen darf, dann darf er das als Angeklagter auch nicht, auch wenn er Anwalt ist, würde ich sagen.
So sah das auch der Staatsanwalt. Der Anwalt war ehrlich gesagt eher erstmal erbost, dann gab es ein bisschen hin und her und hat gesagt, das sei doch Blödsinn, dass er jetzt seine Robe ausziehen soll und so weiter. Und dann hat er aber letztlich eingelenkt mit einem Kommentar und zwar, wenn es der Rechtsfindung dient, ziehe ich sie eben aus.
Das sagt mir irgendwas.
Ja, eigentlich geht es, wenn ich mich richtig entsinne, auf ein Zitat zurück von Fritz Teufel, einem Angeklagten der Kommune 1, der auf die Aufforderung des Richters, weil er beim Erscheinen des Gerichts nicht aufgestanden ist, damals geantwortet hat, wenn es der Wahrheitsfindung dient.
Also, so argumentierte auch der angeklagte Anwalt in unserem Fall, warum er seine Robe jetzt doch ausziehen würde. Er hat gesagt, wenn es hilft, wenn es dem Gericht hilft, dann macht er das. Er saß also letztlich in Zivilklamotten auf der Anklagebank. Verstehe ich das richtig?
So ist es. Dann ging es erstmal damit los. Also in der Berufungsverhandlung, in dem Fall ist ja die Verteidigung in Berufung gegangen. Also wurde dann von der Staatsanwaltschaft erwidert, warum diese Berufung zu verwerfen sei. Sie hat also nochmal alle Argumente vorgetragen, dass es eindeutig eine verfälschte Urkunde sei und hat auch gleich noch beantragt, die Geldstrafe kräftig zu erhöhen.
Es stand für den angeklagten Anwalt also jetzt plötzlich wieder mehr auf dem Spiel. Was hat denn der Verteidiger im neu aufgerollten Verfahren dann gesagt?
Der Verteidiger hat gesagt, das sei natürlich keine Verfälschung, sondern höchstens etwas selbstherrlich. Also eine Manipulation hat er ja eingeräumt, aber doch keine Straftat, wenn man da ein anderes Kennzeichen drüber schreibt.
Wie ging es denn dann letztlich aus?
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
Das Verfahren endete mit einem Freispruch.
Er kam davon.
Er kam davon. Also er wurde freigesprochen. Das Gericht war, anders als die Staatsanwaltschaft, der Meinung, dass es eben keine Urkundenfälschung war. Die Vorsitzende Richterin hat aber, glaube ich, schon auch die, sagen wir mal, etwas angespannte Atmosphäre zwischen den Akteuren im Gerichtssaal gesehen und hat dann gesagt, das sei ein ganz spezieller Einzelfall mit ganz speziellen Personen und hat aber ansonsten sich der Ansicht der Verteidigung angeschlossen.
Wie siehst du es denn? Hat er zu Recht Recht bekommen, wenn man so will, oder?
Da greifst du jetzt ein bisschen voraus, denn eigentlich ist zwar der Anwalt jetzt freigesprochen in zweiter Instanz, aber damit ist ja sozusagen die Parkschein-Geschichte rechtlich noch nicht zwingend am Ende.
Stimmt, es gibt ja noch mehr Instanzen in diesem Land.
Und die Staatsanwaltschaft wollte das Urteil nämlich nicht akzeptieren. Das hängt auch damit zusammen, dass es ein Urteil vom Oberlandesgericht Stuttgart gibt, das feststellt, dass auch eine dilettantisch gefälschte Urkunde eine gefälschte Urkunde ist. Und deswegen haben die gesagt, nein, wir gehen in Revision und wir wollen, dass das höchstrichterlich entschieden wird. Damit war die Geschichte also noch nicht vorbei.
Also die Staatsanwaltschaft hat sich, wenn du diese Argumentation jetzt zitierst, da ging es ja dem Angeklagten sozusagen hauptsächlich darum zu sagen, das war für jeden Ordnungsvollzugsdienstmitarbeiter erkennbar, dass das nicht von der Stadt da drauf geschrieben war, sondern von mir. Und das hat sozusagen die Staatsanwaltschaft, dem hat die Staatsanwaltschaft widersprochen, hat gesagt, ja, ist egal, auch wenn das erkennbar ist, dass das schlecht gefälscht ist. Gefälscht ist gefälscht.
Und jetzt muss man kurz verstehen, also die Beteiligten haben nach einem Urteil ja immer eine Woche Zeit, um Rechtsmittel einzulegen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat es sofort getan. Für die war ganz klar, wir akzeptieren das Urteil nicht. Allerdings gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dieses Rechtsmittel wieder zurückzunehmen, wenn das schriftliche Urteil vorliegt. Und als das schriftliche Urteil der Staatsanwaltschaft vorlag, ausformuliert, da hat die Staatsanwaltschaft dann doch gesagt, das ist gut begründet, wir ziehen zurück und damit wurde das rechtskräftig und der Anwalt ist kein Urkundenfälscher.
Und das ist jetzt mein Startschuss dazu, die Frage zu wiederholen, denn jetzt ist er ja wirklich frei, rechtskräftig, wie man als Jurist sagen würde, rechtskräftig freigesprochen. Wie hast du das Urteil empfunden? War das berechtigt, dass man ihn hat davonkommen lassen?
Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, schlauer zu sein als die Richter, was die Beurteilung einer Urkundenfälschung angeht. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das ein Verfahren aus der Kategorie, manchmal geht es vor allem ums Recht haben beim Recht bekommen war.
Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für diesen durchaus kuriosen Fall. Wir sind heute mal ohne große Gewalt, ohne Drogen, ohne blutige Taten ausgekommen. Ich finde es war trotzdem kein bisschen weniger spannend als die großen Fälle, die wir in den letzten Folgen schon besprochen haben. Ich danke dir, dass du den Fall mitgebracht und erzählt hast. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Feedback dalasst, uns eine E-Mail schreibt mit Themenvorschlägen, wie gesagt mit Rückmeldungen, was können wir besser machen, was hat euch gefallen. Ihr erreicht uns per E-Mail an amgericht@tagblatt.de.
Uns interessiert vor allem auch, ob euch auch kleinere Fälle interessieren, also Sachen, die vielleicht eher ein bisschen kurios sind, so wie dieser, denn davon gibt es immer wieder welche. Und wir wollen an dieser Stelle auch wieder einen Podcast-Tipp abgeben.
Genau, heute habe ich den Podcast-Tipp für euch und das ist auch ein Podcast, der sich mit dem Thema Justiz und Recht beschäftigt. Und zwar ist es ein Audible-Exclusive-Podcast, der heißt Sag mal du als Richterin. Und der setzt sich aus drei Leuten zusammen. Das ist Jens Schröder, der Chefredakteur vom Magazin PM, Dr. Annabel Webering, die ist Vorsitzende Richterin am Landgericht in Köln, und Dr. Jens Mattes, der ist Anwalt von der Kanzlei Allen & Overy. Und die drei besprechen einfach Rechtsfragen im Allgemeinen aus einer Alltagsbrille heraus. Es geht um Vertragsrecht, aber auch um Strafrecht. Ist total spannend und einfach richtig gut aufbereitet, gut produziert. Und hört doch einfach mal rein. Sag mal du als Richterin auf Audible.
Wir freuen uns, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo für unseren Podcast dalasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.